Ja, großartig.
Hey, es sind noch mehr Gesichter.
Wenn man sich dann die ganze Zeit während des Lobpreises nicht umdreht, zack, sind noch mehr Leute da.
Guten Morgen.
Also mein voller Name ist Birk Lennart van der Velde. Aber es hatte sich irgendwann einfach mal so eingebürgert, dass ich mich überall mit Lenny vorstelle. Ist leichter zu merken, Birk kennt immer keiner. Nur irgendwie Leute, die hoch aus dem Norden kommen, aus Skandinavien oder sowas. Unsere Mutter war da sehr erfinderisch, hat immer gesagt, okay, dadurch, dass sie Erzieherin war, kannte sie schon so viele Vornamen und hat gesagt, zu jedem Vornamen habe ich schon eine Geschichte, ich suche bei meinen Kindern, suche ich andere Namen raus. Und dann sind es ganz spannende Namen geworden. Finn Lukas, unser Ältester, dann komme ich mit Birk Lennart, Leif Jorrit, Bas Lambert und Lynn Julie Victoria. Genau, ist schön. lass mich einfach zu Anfang an nochmal beten. Vater, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bete, dass du diesen Morgen nimmst, um uns zu verändern. Dass du meine Worte führst, dass du sie uns ins Herz fallen lässt, dass du unser Leben veränderst durch dein Wort, durch das, was ich hier heute Morgen erzähle. Dir gebührt alle Ehre, Gott. Amen. Also ich bin 27 Jahre alt. Ich bin derzeit Theologiestudent auf Beröhr, das heißt BFP ist auch mein Bund. Ich komme aus Frankfurt derzeit, ursprünglich aber aus Hamburg und Bremen. Das heißt, ich bin Norddeutscher. So als ich das Video von Ute von letzter Woche gesehen habe und sie begrüßte euch so mit Moin, da war ich so, das ist schön, so, das ist unsere Standardbegrüßung. Das war richtig angenehm. Und ich habe euch zu Anfang mal eine Frage mitgebracht. Hey, die Predigt letzte Woche, Ute hat eine Stunde lang durchgepredigt über den Heiligen Geist, über Pfingsten. Inwieweit hat das dein Leben beeinflusst? War deine Woche anders, nachdem du diese Predigt gehört hast? Hat sich irgendwas in deinem Leben verändert? Hattest du mehr Hoffnung? Hattest du mehr Glauben? Hat sich was an deinem Verhalten geändert? An deiner Denkweise? Weil ich glaube, wir Prediger hier vorne stehen ja nicht irgendwie zur Belustigung oder für Entertainment. Ich könnte viel mehr Geld mit meinen Sprachkünsten verdienen. Viel mehr Geld. Würde ich mich irgendwo ausbilden lassen, würde ich auf eine Schule gehen, die mich dann ausbildet, toll zu reden, irgendwo auf einer Bühne, bringt aber nichts, hat keinen Mehrwert. Hey, wir wollen ja hier vorne nicht irgendwelche Wörter bringen, nur damit wir irgendein Gehalt bekommen, sondern es geht darum, dass Menschenleben verändert werden. Dass unser Leben verändert wird, gemeinsam. Wir als Leib Christi, dass wir immer mehr zu dieser Braut Jesu werden, die, von der wir in der Bibel lesen, auf die Jesus dann wartet. Kannst du dir ja mal aufschreiben und dann mit in die Woche nehmen. Inwieweit verändert dein Besuch sonntags hier dein Leben? Weswegen kommst du vielleicht sogar sonntags hierher? Was ist dein Gedanke? Kommst du hierher, weil es irgendwie, man macht das sonntags so? Oder sagst du, die Leute sind so nett? Das sind alles tolle Dinge. Ich gehe ganz oft in Sonntagsgottesdienst, weil die Leute so cool sind, weil das sind meine Freunde. Aber unser erster Gedanke sollte doch immer jemand anderen gebühren, oder? Ist das so der erste Platz in deinem Leben, dass du sonntags morgens aufstehst und denkst, ich gehe in den Gottesdienst, weil ich will Gott begegnen. Mit dem ganzen Leib Christi zusammen. Da das meine erste Predigt ist bei euch, möchte ich euch ein bisschen Einblick geben in mein Leben und wie ich Gott erlebt habe, was er so in meinem Leben getan hat. Weil ich glaube, dass das eine 180-Grad-Wende war. Die, wenn man das so mit der Masse vergleicht, kommt es vielleicht nicht so häufig vor. Und für mich war es ein totaler Segen, dass ich jetzt hier oben stehen kann, das werdet ihr gleich hören, ist vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie, meine Eltern waren Christen, mein Opa war sogar Pastor, mein Onkel ist auch Pastor, mein älterer Bruder wird jetzt auch Pastor, ich werde jetzt auch Pastor. Man merkt, da zieht sich was durch.
Ich bin immer in die Kinderstunde gegangen. Ich habe die ganzen wundervollen Geschichten gehört aus der Bibel. Ich habe die ganzen großartigen Dinge mitbekommen, die ganzen schönen Spiele gespielt. Ich habe fast täglich von meiner Mutter vorgelesen bekommen aus der Bibel. Klingt schon nach einem richtig guten Start, oder? Und ich sage euch, das ist etwas, was super wertvoll ist. Weil es hat in mir etwas geschaffen, was nie wieder weggegangen ist. Und zwar kann ich niemals verstehen, wie sich jemand fühlt, der vom Unglauben zum Glauben gewechselt ist. Für mich war schon immer klar, Gott existiert. Ich hatte niemals in meinem Leben eine Phase, wo ich nicht wusste, dass die geistliche Welt wirklich da ist. Das gab es bei mir gar nicht. Und es ist ein unfassbarer Schatz. Hey, wenn du das kosten durftest, weil du von Kind auf mit in der Church warst, mit in der Gemeinde warst.
Ich komme aus einer internationalen Gemeinde, da redet man so, Entschuldigung.
Hey, dann ist das ein Schatz, den dir niemand rauben kann, dass du weißt, nicht einfach glaubst, vertraust, dass du weißt, Gott existiert.
Also, guter Start. Leider habe ich während meiner Kindheit relativ viel Mobbing erlebt. Nicht nur in der Schule, sondern auch von meinem älteren Bruder. Und er als Ältester hat auch relativ viele Lasten getragen. Und unsere Eltern haben sich scheiden lassen, als ich so 6 Jahre alt war. Dadurch zerriss das so die Familie. Unser Ältester, also mein älterer Bruder, hat dann so versucht, die Vaterrolle in der Familie zu übernehmen. Und wir haben unseren Vater nur noch alle 2 Wochen irgendwie mal am Wochenende gesehen. Und das ist keine echte Erziehung. Hey, wir brauchen Vater und Mutter in unserem Leben, um gesund heranwachsen zu können. Und nur den am Wochenende zu sehen, da spielt man Spiele miteinander. Man hat eine gute Zeit miteinander. Aber die Probleme des Alltags werden nicht von einem Vater gedeckt. Und ich spüre das heute noch, dass ich meine Gottesbeziehung darunter immer wieder leidet, weil ich nicht verstehe, wie Vater und Sohn richtig funktioniert und ich mir das immer wieder neu von meinem himmlischen Vater jetzt zeigen lassen muss. Wisst ihr, zusätzlich kam noch, dass ein Grundbedürfnis in meinem Leben nicht befriedigt wurde. Und ich glaube, dieses Grundbedürfnis nach Liebe, Annahme, Anerkennung, Geborgenheit, Dazugehörigkeit ist so der Kern, das Zentrum von uns Menschen, wo ich sage, hey, wenn das nicht gegeben ist, dann droht alles andere zu scheitern. Jesus hat ja ganz bewusst eine Gemeinschaft gegeben, wo wir zusammenkommen müssen, wo wir dazugehören, wo wir miteinander Liebe teilen. Dieses Bedürfnis wurde in meinem Leben einfach zu wenig gestillt. Meine Eltern haben sich Mühe gegeben, das sagen sie heutzutage auch immer noch, aber bei mir hat es irgendwie nicht ausgereicht und so entstand ein Loch in meinem Herzen, was ich versucht habe zu füllen mit irgendwelchen Ersatzbefriedigungen. Mit 14 war es soweit, dass ich so viele Verletzungen in meinem Herzen hatte, so viele Schmerzen, dass ich so viele Festlegungen hatte in meinem Herzen. Ich werde nicht mehr weinen, ich werde keine Gefühle mehr zulassen, ich werde niemanden jemals wieder in mein Herz blicken lassen, dass ich eines Sonntags, als ich in die Gemeinde gegangen bin, etwas erlebt habe, was dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr sonntags kommen wollte. Und zwar bin ich in die Räumlichkeiten reingegangen und war nur im Flur und spürte auf einmal eine Atmosphäre, die Geborgenheit und Annahme und Liebe transportiert hat. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so gut ausdrücken. Es war wie, als wenn man in Wasser reinläuft und du denkst, krass, es ummantelt mich. Und da das so einen tiefen Punkt in meinem Herzen berührt hat, habe ich dadurch angefangen zu weinen. Aber weil ich schon so verletzt war, habe ich gesagt, hey, okay, wenn ich dadurch anfange, wieder meine Gefühle hervorbrechen zu lassen, dann will ich da nie wieder hingehen. Und so bin ich mit 14, nachdem ich dann konfirmiert war, bei uns hieß das eingesegnet und dergleichen, nicht mehr in die Gemeinde gegangen und habe angefangen, irgendwie Party zu machen, habe Drogen konsumiert ohne Ende, habe Alkohol konsumiert, habe keine echten Freundschaften mehr gelebt. Ich hatte keine echten Beziehungen in meinem Leben, weder Freundschaft noch irgendwie Familie, alles war kaputt. Und das ging so weit, dass ich mit 16, 17 habe ich dann Menschen kennengelernt, die haben mir gesagt, hey, wir sehen dich und wir wollen dich bei uns haben.
Wir fänden es richtig cool, wenn du Teil unserer Gruppe wirst. Das Problem war nur, dass sie sich selbst als Satanisten bezeichnet haben. Und ich, verletzt wie ich war, als 16-jähriger Junge, fand das natürlich großartig. Hey, da waren Leute, die haben gesagt, ich will dich. Komm, sei Teil von uns. Wir wollen, dass du zu uns gehörst. Ist ja erstmal nichts Verkehrtes, aber die Motivation dahinter war einfach verwerflich. Und so habe ich angefangen, mich den Leuten anzuschließen. Und hier kommt der Teil von einem ersten riesigen, großen Wunder, das Gott in meinem Leben getan hat. Und bei denen gab es auch sowas wie so ein Aufnahmeritual, so wie wir das vielleicht als Taufe kennen, ne? Glaube, Taufe, Heiligen Geist. So gab es bei denen auch, wir lernen uns kennen und dann gab es sowas wie eine Taufe, ist gar nicht so spektakulär. Wird in den Filmen wahrscheinlich schlimmer dargestellt, als es wirklich ist. Und mein Bruder hat davon erfahren und hat das meinem Vater gesagt. Und mein Vater war damals in einer sehr erweckten Gemeinde, die sehr Gegenwart Gottes zentriert waren. Und die komplette Gemeinde hat angefangen, dagegen anzubeten. Und sie sind wirklich auf die Knie gegangen und haben gesagt, hey, das wollen wir nicht, das verbieten wir. Wir fordern diesen Jungen zurück. Und wisst ihr, was passiert ist? Genau das. Es war an einem Sonntag, als wir das machen wollten, wo die mich über ihr Aufnahmeritual in diese Gruppe einpflegen wollten. Und es ist alles schiefgegangen. An dem Tag ist einfach alles schiefgegangen. Alles, was geplant war, alle Planungen, alle Sachen, die man mitnehmen wollte, alle Absprachen, alles ist schiefgegangen. Aber das war noch gar nicht der Höhepunkt, sondern einen Tag später hat sich niemand mehr von diesen Leuten untereinander getroffen. Die komplette Gruppe hat sich einfach so aufgelöst. Damals war ich noch irgendwie zu jung und konnte das nicht verstehen. Ich habe das gar nicht nachgefragt, warum das dann auf einmal so war. Aber hey, das war ein Eingreifen Gottes, weil sich Leute hingestellt haben und jemanden zurückgefordert haben vom Reich der Finsternis. Und es war unfassbar. Ich bin vor richtig vielen Dingen bewahrt worden da. Das ist ein Riesensegen. Jetzt könnte man denken, come on, hat er sich danach bekehrt? Leider noch nicht. Mein Marianengraben, so wie ich ihn immer nenne, kommt dann leider noch. Marianengraben, die tiefste Stelle des Meeres, 11 Kilometer tief. Kein Sonnenstrahl, schafft es irgendwie da runterzukommen. Komplette Dunkelheit. Als ich 19 Jahre alt war, eine gescheiterte Drogentherapie, hat meine Mutter dann irgendwann gesagt, okay gut, ich kann nicht mehr, du musst jetzt ausziehen. Ich schmeiß dich halt raus. Sag mir bitte, wann du ausziehst, wann du eine Wohnung hast, wann du deine Sachen mitnimmst. Und ich hatte da weder Geld, ich wusste ganz genau, dass ich die Abschlussprüfung meiner Ausbildung nicht schaffen werde. Das heißt, ich stand richtig so vorm Existenzende. Meine Freundschaften, die ich hatte, waren keine echten Freundschaften. Niemand wusste, wie es eigentlich in mir aussah. Und in diesem ganzen Chaos, was ich hatte, habe ich mich nach einem gesehnt. Einfach nur nach einem Retter. In diesem Chaos habe ich mich einfach nur danach gesehnt, Ruhe und Frieden in mir zu haben. Dass der Schmerz, den mein Herz hat, worüber es permanent schreit, einfach gestillt wird. Und genau in diesem dunklen Moment habe ich mich daran erinnert, dass genau ja jemand für diese Sache gekommen ist auf diese Erde. Und das ist, wir haben das im zweiten Lied, haben wir das so schön gesungen, Herr Jesus ging wirklich in den Tod, durch die Hölle und wieder zurück für uns, dass wir frei werden konnten. Und ich habe an dem Tag geschrien und gerufen zu Gott. Und ich habe ihm all die grauenvollen Dinge vorgelegt, die ich getan habe und habe ihn um Vergebung gebeten. Und wisst ihr, was passiert ist? Herr, jedes Mal, wenn ich daran denke, ne, es berührt mein Herz, weil es der schönste Moment in meinem Leben war. Eine Ruhe und ein Frieden kam in den Raum und in mein Herz. Heute weiß ich, hey, das war die Gegenwart Gottes. Das war der Heilige Geist, der auf einmal bestätigt hat, du bist jetzt ein Kind Gottes. Wir lesen das in Römer 8, Vers 16, da steht, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hey, das habe ich erlebt an diesem Tag. Und von dem Tag an hat Gott mein Leben echt auf den Kopf gestellt. Das ging nicht so. Aber ich will euch ein paar Sachen sagen, die einfach komplett anders waren. Ich habe früher echt selbstzerstörerisch gelebt. Ich habe Medikamentenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch. Nachdem ich mich bekehrt habe, wurde ich sofort clean. Ich hatte nur noch einen einzigen Rückfall. Ich bin Leistungssportler geworden. Ich mache heutzutage mache ich auch immer noch sehr, sehr viel Sport. Ich achte auf meine Ernährung und ich liebe meinen Körper. Ich habe damals immer ausgesprochen, hey, ich werde niemals älter als 27. Ich bin jetzt 27 und 27 Tage alt. Das ist, als ich meinen 27. Geburtstag Anfang diesen Monat gefeiert habe, das war Wahnsinn. Ich habe mit den Leuten aus meiner Gemeinde zusammengesetzt und wir haben gesagt, wow, das ist so krass. Vor über 10 Jahren war mein Leben zerstört, es war am Boden. Ich habe mich selber verflucht und heute, ich studiere, ich habe Freunde in meinem Leben. Das ist der nächste Punkt. Hey, ich habe echte Beziehungen in meinem Leben. Die ganzen Beziehungen, die zerstört waren zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern. Mein älterer Bruder, der mich permanent nur unterjocht hat. Wir waren in tiefer Feindschaft. Mein älterer Bruder und ich, wir telefonieren mehrmals die Woche, weil es niemanden gibt in meinem Leben, der mir mehr am Herzen liegt als er. Er ist mein bester Freund. Dass Gott das wiederhergestellt hat, ist so ein krasses Wunder für mich. Derjenige, der mich mein Leben lang unterjocht hat, hat mich um Vergebung gebeten für alle diese Dinge, die er getan hat. Und wir haben uns versöhnt und ist einfach. Der ist jetzt gerade nach Füssen gezogen. Der war vorher auch noch am theologischen Seminar und hat studiert. Also konnten wir uns jeden Tag sehen. Jetzt ist es nicht mehr so, leider. Aber das ist so, seinen Bruder als seinen besten Freund zu haben. So sollte Familie sein. Die Beziehung zu meiner Mutter, die Beziehung zu meinem Vater, zu meinen restlichen Geschwistern, die sind alle wiederhergestellt oder überhaupt jetzt erstmal etabliert worden, weil sie vorher im Grunde gar nicht vorhanden waren. Und wisst ihr, was für mich mit das Wichtigste an dem Ganzen eigentlich ist, was an Veränderungen reingekommen ist? Ich bin entspannt. Ich habe einen inneren Frieden. Ich habe eine Ruhe. Ich kann hier sitzen, ich könnte da jetzt aus der Tür rausgehen. Ich hätte vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil ich euch dann hier alle sitzen gelassen habe. Aber ich hätte eine Ruhe, weil ich weiß, ich bin in der Hand Gottes. Was soll mir denn passieren? Ich bin tiefenentspannt. Ich lasse mich nicht mehr stressen. Weil ich habe jemanden in meinem Leben, der so viel mächtiger ist als alles, was es gibt. Derjenige, der mich selbst geschaffen hat. Ich will mit euch jetzt noch ein bisschen ins Wort reintauchen. Und zwar in den Philipperbrief, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Handy mit der Bibel-App oder so, schlagt gerne mit auf den Philipper 3. Der Philipperbrief ist vom Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben und da sind großartige Aufforderungen von Paulus an diese Gemeinde, die uns immer wieder dazu ermutigen, uns in das Ebenbild Gottes verwandeln zu lassen. Hey, ich liebe diesen Philipperbrief, der ist super kurz, der hat nur 4 Kapitel. Wenn du mal eine Viertelstunde Zeit hast, nimm dir den mal vor, den kann man so in einem Rutsch durchlesen. Gerne auch laut, ist eine super Übung. Und da stehen ganz, ganz viele Dinge drin. Immer wenn ich die lese, dann kann ich entweder für Dinge danken, die schon in meinem Leben sind, oder Gott bitten für die Dinge, die ich noch gar nicht sehe und wonach ich mich sehne. Aber ich möchte mit euch schauen in Philipper 3, und die Verse 7, 8 und 9. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott auf Grundlage des Glaubens. Diese Zeilen sind mit einer meiner Lieblingszeilen aus der ganzen Bibel, neben Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und all diese, die wir sowieso alle kennen, weil Paulus hier etwas hervorhebt, etwas betont. In dem ganzen Brief geht es darum, wir verhalten uns so, wir handeln so, wir gehen so, wir wandeln so. Und in diesem Punkt sagt er aber, all diese Dinge sind eigentlich egal im Gegensatz dazu, dass wir Jesus kennen. Und was ich noch cool finde, ist, dass Paulus auf jeden Fall jemand war, der sich rühmen könnte wegen der Dinge, die er getan hat. Wir lesen in den Versen direkt davor, dass er ein Statement dazu abgibt, was er alles Krasses hatte. Er war in seiner damaligen Kultur ein hoch angesehener Mann. Er war Pharisäer, er war rechtzeitig beschnitten worden, er war Jude aus dem Stamm Benjamin, also aus dem Stamm, aus dem auch die Königsreihe entstanden ist. Er war Hebräer von Hebräer, sagt er, und er war ein Eiferer für den Glauben. Er hat die Christen für das Judentum verfolgt. In seiner Kultur ist er ganz oben gewesen. Und all diese Dinge nimmt er und sagt, hey, ich verachte diese Dinge. Er benutzt hier ein Wort, und dieses Wort, was wir hier mit Dreck übersetzt bekommen haben, das ist eigentlich das Wort, dort steht eigentlich Kot, Skyballa. Kot, Fäkalien. Er sagt, all diese Dinge in meinem Leben sind für mich wie Fäkalien. Im Gegensatz dazu, dass ich Jesus kennen darf, dass ich ihm dienen darf. Wisst ihr, ich finde es immer wieder spannend, egal wie deine Lebensgeschichte war, egal wie du Jesus kennengelernt hast, egal wie krass doch deine Geschichte oder wie wenig krass deine Geschichte ist, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die sich immer wieder an die Stelle von Jesus stellen wollen. Und wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, dann habe ich Geschichten gelesen von Todd White, der über 20 Jahre lang drogenabhängig war. Und ich habe meine eigene Geschichte angeguckt und habe gesagt, ach Herr, wenn meine Geschichte doch noch ein bisschen heftiger gewesen wäre, dann wäre ich bestimmt ein noch radikalerer Christ. Oder wenn das noch ein bisschen krasser wäre. Es gibt Geschichten von Leuten, die gerade als sie sich den goldenen Schuss, den Todesschuss mit Heroin setzen wollten, dass sie in dem Moment von Gott frei geworden sind, komplett clean aufgestanden sind und gesagt haben, wow, ich lebe jetzt für Gott. Wenn meine Geschichte doch nur ein bisschen mehr wie das wäre, dann wäre ich bestimmt radikaler. Dann würde es mir viel leichter fallen, Gott auf den ersten Platz zu setzen. Und das ist eine Lüge. Wisst ihr, was meine Lieblingsgeschichte ist? Mein Lieblingszeugnis, wie sich jemand bekehrt hat. Ich habe sie in der Bibelschule kennengelernt. Eine Frau, christliche Eltern, gut aufgewachsen, hat sich mit 4 Jahren bekehrt. Hat sich im frühen Jugendalter taufen lassen. War niemals weg vom Herrn. Hat ihr ganzes Leben mit Jesus verbracht. Hey, wenn ich das eintauschen könnte, meine Geschichte gegen ihre. Sofort. All die Dinge, die ich gesehen habe, erlebt habe, wenn ich das eintauschen könnte gegen mit 4 Jahren bekehrt, das Wort Gottes, mein Leben lang geschmeckt, niemals die Dunkelheit gesehen. Wow, krass. Okay, aber jetzt zurück dazu. Meine Geschichte, irgendwelche Bildungsabschlüsse, irgendwelche Titel, irgendwelche Erfahrungen, dein Vermögen, all diese Dinge führen uns zu gar nichts, wenn wir Jesus nicht haben. Und wisst ihr, auch Formen im Gottesdienst, ob du stehst oder ob du sitzt, ob du deine Hände hebst beim Lobpreis, all diese Dinge bedeuten nichts, wenn dein Herz da nicht hintersteht, wenn da keine Echtheit hinter ist. Vielleicht sitzt du hier und weißt, hey, ich habe Sachen in meinem Leben, ich habe Sicherheiten in meinem Leben, die sind an die Stelle von Jesus gefallen. Und wisst ihr, ich möchte mal was über Finanzen hier noch sagen, weil das immer ein großes Ding ist, was uns Sicherheit gibt und dann an die Stelle von Jesus rückt. Ich habe aus meinem vorherigen Leben einen riesigen Batzen an Schulden mitgenommen. Mehrere 10.000 sind jetzt noch existent. Und ich dachte so, okay, come on, Gott, ich bin jetzt Christ und ich werde mein Leben lang dafür ackern, dass ich die abarbeiten werde. Ich suche mir jetzt einen 9-to-5-Job, irgendwas, Dreischichtbetrieb vielleicht. Nachtschicht kriegt man immer noch einen Zuschlag. Ich hatte ja keine Ausbildung abgeschlossen. Mein Leben war komplett zerbrochen. Ich hatte keinen guten Lebenslauf. Ich konnte ja nichts machen. Ich dachte, okay, gut, dann fange ich das an. Und Gott sagt, nee, komm, du machst noch mal Abitur. Ich denke, ich kann jetzt kein Abitur machen. Ich habe 45.000 Euro Schulden im Land. Ich kann jetzt kein Abitur machen, ich muss sie abzahlen. Du machst jetzt mal erstmal Abitur. Und dann habe ich mein Abitur gemacht. Dann denke ich, okay, gut, jetzt fange ich an, dann einen Job zu studieren, irgendwas zu studieren, womit man dann gut Geld machen kann, damit ich das wegmachen kann. Ich wollte Informatik studieren, ich habe mich darauf vorbereitet. Und dann spricht der Herr, Lenny, vollzeitlicher Dienst? Hast Bock drauf? Und ich denke, 45.000 Euro Schulden. Das ist die unlogischste Entscheidung in meinem Leben, wenn ich jetzt anfange, irgendwas zu studieren, womit man nicht viel Geld machen kann. Noch was Unlogisches, dann bin ich 2 Jahre auf eine Bibelschule gegangen. Und wisst ihr, was ich in diesem ganzen Prozess immer wieder gemerkt habe? Ich hatte nie Geld für irgendwas. Und der Herr hat mich trotzdem immer wieder versorgt. Menschen sind zu mir gekommen, haben mir Geld geschenkt. Anonyme Überweisungen auf das Konto von der Bibelschule. Meine jetzigen Studiengebühren werden fast nur dadurch bezahlt, dass Leute mir anonym Geld spenden. Ich kriege Predigtangebote. Das ist auch immer ein Segen für mein Leben. Wisst ihr, ich erzähle das hier nicht, weil ich irgendwie Geld haben will, weil ich brauche kein Geld, der Herr versorgt mich. Und das ist genau das, was ich rauskitzeln will. Hey, es gibt nichts in unserem Leben, das Gott nicht füllen kann. Es gibt nichts in unserem Leben, was auch nur annähernd den Platz Jesu in unserem Leben haben darf. Und gerade nicht Geld. Geld ist wie ein Hammer, das ist nur ein Werkzeug. Gott liebt es, Menschenleben auf den Kopf zu stellen. Im Kleinen und im Großen. Und das jeden Tag neu in unserem Leben. Herr, und ich möchte dich ermutigen, wenn du Dinge in deinem Leben hast, die diese Position eingenommen haben, vielleicht schon seit Jahren, wo du ganz genau weißt, hey, das darf sich eigentlich nicht mehr auf Gottes Thron setzen. Vielleicht ist es auch nur etwas, was schon seit Anfang des Jahres ist. Vielleicht ist es die Angst vor Corona. Vielleicht ist es etwas, was heute Morgen war. Egal wie klein oder groß es in deinem Leben, hey, der himmlische Vater, er kommt nicht mit Verdammnis, wenn wir ihm diese Dinge bringen. Sondern er kommt mit Heilung, er kommt mit Annahme, er kommt mit Geborgenheit, er kommt mit Liebe. Weil er ganz genau weiß, wie schwer das ist, weil Jesus durch all diese Dinge durchgegangen ist. Er versteht es. Er heißt es nicht gut, aber er versteht es. Und sagt, komm wieder nach Hause. Weil das ist das höchste Ziel, dass wir die Zeit auf der Erde nutzen, dass wir nach Hause kommen. Hey, ich möchte dich ermutigen, wenn du was zu schreiben dabei hast, dass du dir das aufschreibst. Einfach nur diese Frage. Was in meinem Leben will sich immer wieder auf Gottes Thron setzen? Was in meinem Leben sorgt dafür, dass ich nicht zu 100% abhängig bin von Gott? Und vielleicht nimmst du die Frage vom Anfang nochmal mit dazu. In welcher Art und Weise verändert eine Sonntagspredigt mein Leben? Und warum komme ich hier sonntags her? Ich weiß, warum ich hier sonntags herkomme. Weil ich ohne Gott kein Leben hätte. Ich würde hier nicht stehen können ohne ihn. Wisst ihr, ich will gleich einfach dafür beten und wenn du was in deinem Herzen hast und du weißt, hey, das will ich vor Gott bringen, damit will ich abhaken. Ich will heute eine Entscheidung treffen, weil das ist das, was Jesus braucht. Er braucht eine Entscheidung von uns. Ich will Gott wieder den ersten Thron geben. Ich will Jesus wieder auf den ersten Platz in meinem Leben setzen. Dann darfst du dich gleich, wenn ich bete, in die Position begeben, die für dich das am ehesten ausdrückt. Mir ist es super wichtig, dass wir, wenn wir Formen annehmen, um Dinge auszudrücken, dass es die Formen sind, wie wir Gott am ehesten begegnen können. Ich sitze im Lobpreis super gerne mit offenen Händen auf meinem Schoß, weil ich so Gott am besten begegnen kann in dieser Form, weil das für mich etwas ausdrückt. Wenn Stehen und Hände heben was für dich ausdrückt, super. Wenn auf den Knien was für dich ausdrückt, super. Wenn du flach mit dem Gesicht auf dem Boden liegst, super. Aber ich will, dass du dich Gott öffnest, dass wenn ich gleich bete, du einfach in deinem Herzen oder still flüsternd, muss gar nicht laut, diese Dinge Gott abgeben kannst und eine Entscheidung treffen kannst. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach für deine Gegenwart, für deine Güte, für deine Annahme, für deine Liebe. Ich danke dir, dass du so viel größer bist als all diese Dinge in dieser Welt, dass sie nichts bedeuten im Vergleich zu dir. Dass es nichts gibt, was deinen Platz einnehmen kann und darf. Und Vater, ich komme vor dir mit all diesen Dingen, Gott, und wir beten um Vergebung für die Dinge, die den Platz in unserem Leben eingenommen haben, der dir gebührt. Vielleicht sind es Sachbestände, vielleicht sind es Sicherheit, vielleicht sind es sogar Versicherungen. Vielleicht ist es unser Wissen. Vielleicht ist es unsere Erfahrung. Vielleicht sind wir es auch einfach selber, dass wir uns selbst zum Gott gemacht haben in unserem Leben. Gott, ich bete einfach dafür, dass du uns freisetzt davon und uns neu zeigst, wie groß du bist, wie herrlich du bist, wie heilig du bist und dass du für alle unsere Bedürfnisse aufkommst, in allen unseren Bereichen. Und Vater, ich bete, dass du uns eine neue Erkenntnis darüber schenkst, wie sehr uns dein Wort verändert und wie sehr du es liebst, uns immer näher an dein Herz ranzubringen. Wie sehr du es liebst, uns in das Ebenbild Jesu zu verändern und zu verwandeln. In deinem Namen, Vater. Amen. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache sagen, weil das ist etwas, was ich über die letzten, jetzt gerade mal 7 Jahre total gespürt habe. Innere Gesundheit kommt immer vor äußere Gesundheit. Wenn wir ein Gebäude bauen und draußen hängen ganz viele tolle Scheiben dran, aber der Stahl in der Mitte ist brüchig und porös, dann bricht das Gebäude ein. Lasst uns erst am Fundament arbeiten, lasst uns erst an den Stahlträgern arbeiten und dann irgendwie außen neue Werbung draufkleben. Amen.